Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, wann warst du das letzte Mal beim Arzt? Mancher geht sehr häufig zum Arzt. Andere vermeiden das lieber, zum Arzt zu gehen. Es heißt ja, dass Männer das gerne vermeiden und die Frauen versuchen dann immer mit allen möglichen Mitteln den Mann zu bequatschen. Geh doch mal zum Arzt. Aber der Mann sagt, ach, wird schon wieder. Vielleicht ein Grund dafür, dass Frauen im Durchschnitt länger leben. Auch Jesus ist sozusagen ein Arzt. Auch Jesus kann heilen. Und da ist es auch ganz wichtig, dass wir zu Jesus gehen und nicht sagen, ach, wird schon wieder. Sozusagen bei ihm in die Sprechstunde gehen. Und wir haben heute einen Predigtext, der uns von einem, etwas ungewöhnlichen Arztbesuch bei Jesus erzählt. Markus 2, 1 bis 12. Und nach einigen Tagen ging er wieder nach Kapernaum und es wurde bekannt, dass er im Hause war. Und es versammelten sich viele, sodass sie nicht Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür, und er sagte ihnen das Wort. Und es kamen einige zu ihm, die brachten einen Gelähmten von Vieren getragen. Und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten, wegen der Menge, deckten sie das Dach auf, wo er war, machten ein Loch und ließen das Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag. Als nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen aber da einige Schriftgelehrte, die dachten in ihrem Herzen, wie redet er so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Und Jesus erkannte sogleich in seinem Geist, dass sie so bei sich selbst dachten, und sprach zu ihnen, was denkt ihr solches in eurem Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und er stand auf, nahm sein Bett und ging alsbald hinaus vor aller Augen, sodass sie sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen, wir haben so etwas noch nie gesehen. Amen. Also, Überschrift heute, bei Jesus in die Sprechstunde gehen. Das erste dazu, der Weg zu Jesus. Ich erwähnte schon, es gibt Leute, denen fällt es schwer, zum Arzt zu gehen. Und so fällt es manchmal auch schwer, zu Jesus zu gehen. Bei dem Gelähmten in unserer Geschichte war es schlicht ein körperliches Problem. Er konnte sich halt nicht selber fortbewegen. Wie sollte er da zu Jesus kommen? Wie gut, dass er Freunde hatte. Sie trugen ihn auf einem Bett, lesen wir in unserem Text. Das Bett war natürlich kein Bettgestell mit einer Matratze, sondern das Bett war eine einfache Matte. Und dann kamen sie an das Haus, wo Jesus war, und alles voll. So ein Haus in Kapernaum, das war nicht so groß, da passten höchstens 50 Leute rein. Also blieb nur der Weg über das Dach. Die Häuser damals, das waren Häuser mit Flachdach, und da gab es eine Außentreppe, sodass man also sehr gut von außen auf das Dach steigen konnte. Und die Dächer waren auch stabil genug, dass man drauf laufen konnte. Die Dächer damals bestanden entweder aus Lehm oder aus Ziegeln. Wir haben die ähnliche Geschichte auch im Lukas-Evangelium, und da wird berichtet, dass die Freunde den Mann durch die Ziegel herunterließen. Offensichtlich haben wir es hier also mit einem Haus mit einem Ziegeldach zu tun, und die Freunde haben also ein paar Ziegel abgedeckt, ist ein Loch entstanden und dann schön den Mann heruntergelassen, direkt vor Jesus. Also das Problem, wie kommt er zu Jesus, wurde gelöst, auf sehr fantasievolle Weise. Nun haben wir es viel leichter. Wir können uns bewegen, sonst wären wir nicht hier, heute Morgen hier im Gottesdienst. Aber selbst wenn wir uns nicht mehr bewegen können, und ich grüße an dieser Stelle alle, die den Gottesdienst von zu Hause hören, ob über Internet, über CD oder sonst wie, die sich vielleicht nicht mehr so gut bewegen können, aber auch für uns, selbst dann ist es immer noch leichter als für den Gelähmten. Warum? Damals war Jesus nur ja an einem Ort, also wer mit Jesus reden wollte, musste zu diesem Ort, wo Jesus eben gerade war. Heute ist das anders. Wir haben eben von dem Geist gesprochen und heute ist Jesus durch den Heiligen Geist überall da, wo Menschen ihr Herz öffnen für ihn. Das heißt, wer mit Jesus lebt, kann überall mit ihm reden. Auch vom Krankenbett aus. Kein Problem. Also bei uns sind es nicht die körperlichen Probleme, die uns hindern, zu Jesus zu kommen. Da muss auch kein Dach abgedeckt werden. Also ich bin guter Hoffnung, dass das Dach hier, haben wir auch ein schönes Flachdach, kann man auch draufsteigen, aber ich glaube, das bleibt so, wie es ist. Aber trotzdem fällt es uns manchmal nicht so ganz leicht, zu Jesus zu kommen. Manchmal sind es einfach Dinge, wo wir denken, das müssen wir unbedingt tun. Also wie oft höre ich das, wenn ich Leute zum Gottesdienst einlade? Ach nee, der einzige Tag, wo wir mal in Ruhe frühstücken können. Wenn du so denkst, dann frage ich dich zurück, wie ist das, wenn du einmal vor Gott stehst, wenn dein Leben auf dieser Erde vorbei bist und er dich fragt, wo warst du? Hast du auf meine Stimme gehört? Ach, ich wollte lieber frühstücken. Schade. Manchmal ist es auch so dieses eine Haltung, die uns abhält, wirklich auf Jesus zu hören und zu ihm zu kommen. Vielleicht so diese Haltung, ich möchte ja irgendwie selber mit meinem Leben klarkommen. Ich will mir sozusagen innerlich auf die Schulter klopfen und sagen, hast du aber wieder gut hingekriegt, du schaffst das schon. So wie die Kölner sagen, nicht, ist ja immer gut, Junge. Und dann passt es natürlich nicht dazu, im Gebet zu sagen, Herr, ich brauche dich. Ich brauche dich, dass du mir hilfst. Oder noch etwas, was uns abhält, zu Jesus zu kommen. Dass unser Vertrauen oft so klein ist. Ich merke das bei mir selber auch immer wieder. Eine Herausforderung, wirklich zu vertrauen. So, dass wir zwar beten vielleicht, aber so insgeheim denken, naja, ob das mir was hilft, aber ich mach's mal. Was hilft es? Was hilft dann, wenn wir so merken, es fällt mir so schwer, zum Beispiel richtig zu vertrauen? Man kann sich das vornehmen und sagen, ja, ich will jetzt vertrauen, ist auch nicht verkehrt. Aber alleine kommen wir da oft nicht weit. Das wäre so, als ob die Freunde oder wenn der Gelähmte gesagt hätte, ich nehme mir vor, jetzt wieder zu laufen. Hätte wahrscheinlich nicht funktioniert. Was dem Gelähmten geholfen hat, sind seine Freunde. Und so kann das auch bei uns sein. Dass da Menschen sind, die uns helfen, neu zu Jesus zu finden. Menschen, die zum Beispiel sagen, ich bete für dich. Warum nicht auch offen aussprechen? Du, ich habe Probleme mit dem Vertrauen. Bete du, dass mir das leichter fällt. Oder Menschen, die mir zusagen, du kannst dich auf ihn verlassen. Und dann ist es schon leichter mit dem Vertrauen, wenn ich das nicht nur alleine mache. Darum brauchen wir die Gemeinde, brauchen wir andere, um zu wachsen im Glauben, zu Jesus zu kommen. Das Problem, wir verstehen Glaube oft als eine Art Privatsache. Da redet man nicht. Ja, wir haben Predigten, wir haben Andachten, wenn es im Kalender steht, dann machen wir das. Aber reden wir eigentlich darüber, so im Alltag? Auch so, wenn ihr euch untereinander als Christen trefft, redet ihr über den Glauben? Oder nur dann, wenn es auf dem Programm steht? Mir erzählte mal jemand, ich bin auf eine christliche Freizeit gefahren. Ja gut, da gab es Andachten und Bibelarbeiten, aber ich habe gedacht, man redet auch sonst so über den Glauben, weil das sind ja alles Christen. Aber das war gar nicht so. Wie ist es, wenn wir zusammen sind? Worüber reden wir? Was beschäftigt uns so sehr, dass wir mit anderen darüber sprechen? Zum Beispiel in der Familie. Ich frage manchmal so, auch christliche Familien, wie macht ihr das so? Betet ihr zusammen, lest in der Bibel? Und gerade Ehepaare sagen mir dann manchmal, nö, machen wir nicht. Schade. Wie sagt Jesus? Wes das Herz voll ist, geht der Mund über. Übrigens ein biblisches Sprichwort. Dass wir offen über den Glauben reden. Nicht nur mit Nichtchristen, sondern auch untereinander, um uns Mut zu machen. Dass wir uns sozusagen gegenseitig zu Jesus bringen, wie die Freunde hier den Gelähmten. Hast du Freunde, die dich zu Jesus führen, dir helfen im Glauben? Mir persönlich tut das gut, auch mal mit anderen zu sprechen, wenn ich zum Beispiel Fragen habe. Wenn ich zum Beispiel frage, was will Gott jetzt von mir in dieser Situation? Dass ich da nicht nur alleine überlege, sondern dann mit anderen darüber spreche und sagen, was meinst du, was Gott will? Und beten wir mal zusammen. Wenn du noch keinen Freund hast, mit dem du so im Kontakt bist, sprich einen an, einen Christen. Können wir uns mal treffen. Oder vielleicht nicht, wir haben es eben gehört, auch in der Lesung Jakobus 5, wenn du krank bist, lad die Presbyter ein zum Beten. Umgekehrt können wir auch fragen, wem bin ich eigentlich ein Freund? Wem kann ich helfen, zu Jesus zu kommen? Geht mal eure Freunde und Bekannten durch. Sind sie ganz bei Jesus? Könnt ihr ihnen dabei helfen? Übrigens passt das auch hervorragend zur Taufe. Täuflinge brauchen ja auch Eltern und Paten, die sie zu Jesus führen. Am Anfang sogar ganz wörtlich, wie der Mann hier, nicht? Der wurde ja getragen und so habt ihr die Miriam getragen. Aber das ist ja ein schönes Bild. Wir tragen einen Menschen zu Jesus. Später könnt ihr sie mitnehmen, in den Gottesdienst, in die Gemeinde. Übrigens, für alle auch Konfirmandeneltern zum Beispiel, da ist es gut, dass man auch selber hingeht. Und ich sage, so, du bist jetzt da im Unterricht, geh da mal hin, ich muss ja hingehen und so, aber wir bleiben zu Hause. Die Freunde konnten ja auch nicht zu dem Gelähmten sagen, geh du mal zu Jesus, der hilft dir, aber wir bleiben zu Hause. Funktioniert nicht. Was für eine Chance. Chance für Eltern, für Paten, für Großeltern. Ich staune übrigens immer wieder, welche Bedeutung christliche Großeltern haben. Ganz oft erzählen mir Leute, meine Oma, die hat immer für mich gebetet und die war mir ein Vorbild. Also, wer unter euch Großeltern ist, nutzt diese Chance, die ihr habt. Manchmal ist es ja leichter, so im Kontakt zu sein, wenn eine Generation dazwischen ist. So nicht im Teenie-Alter zum Beispiel, dann kracht es manchmal zwischen Eltern und Kindern, aber mit Großeltern viel leichter. Was für Möglichkeiten, Menschen zu Jesus zu führen. Noch ein letztes zu diesem Punkt. Bei Ärzten, da sagt man ja manchmal oder erfährt manchmal, ich muss so lange warten. Ich heute beim Facharzt anrufe, nicht Termin im März oder sowas. Bei Jesus ist das anders. Er hat immer Zeit. Er sagt zu dem Gelähmten nicht, okay, hier sind noch 50 Leute, stell dich mal da hinten an und irgendwann, vielleicht schaffen wir es heute noch oder ich komme nächsten Monat nochmal wieder oder so. Nein, er hat sofort Zeit für ihn. In Deutschland ist ja so, dass im Durchschnitt jedenfalls Privatpatienten immer schneller einen Arzttermin kriegen als andere. Könnte man sagen, ungerecht. Aber nehmen wir es mal als Beispiel. Bei Jesus sind wir sozusagen alle Privatpatienten. Du kannst immer kommen, sofort einen Termin kriegen. Zu jeder Zeit, an jedem Ort möchte er für dich da sein und dir helfen. Der Weg zu Jesus, das Erste. Das Zweite, die Diagnose von Jesus. Stellt euch vor, ihr habt Bauchschmerzen. Du gehst zum Arzt, der Arzt guckt nochmal flüchtig auf den Bauch und verschreibt dir eine Salbe. Was würdest du sagen? Ich vermute, du hättest kein großes Vertrauen zu diesem Arzt. Da fragst du, woher soll der denn wissen, was ich habe, wenn er nur mal kurz über meinen Bauch guckt und gar nicht richtig mal mich untersucht? Da kann doch nicht einfach nur eine Salbe verschreiben. Ist doch völlig richtig. Bevor etwas verschrieben wird oder eine Behandlung durchgeführt wird, braucht man erstmal die richtige Diagnose. Wo ist eigentlich das Problem? Und das ist ja oft das Schwierigste für den Arzt, erstmal rauszukriegen, ja, was ist eigentlich? Es wäre schlimm, wenn einer vielleicht ein Geschwür hat und der Arzt verschreibt einfach nur eine Salbe. Muss man schon genauer hingucken. Und wie macht das der Arzt Jesus? Die Freunde bringen den Gelähmten zu ihm. Warum? Klar, sie wollen, dass er geheilt wird, dass er wieder laufen kann. Und so hat der Gelähmte bestimmt selbst auch gedacht. Jesus hätte ihn einfach heilen können und alles wäre gut gewesen. Die Freunde wären begeistert gewesen, der Gelähmte wäre begeistert gewesen, die anderen hätten ein bisschen komisch geguckt, aber wäre okay gewesen. Aber Jesus heilt ihn zuerst nicht. Sondern er sagt nur, deine Sünden sind dir vergeben. Was soll das, kann man fragen. Da ist einer schwer krank und Jesus erzählt was von Sündenvergebung. Geht er dann richtig auf den Mann ein? Ist das nicht lieblos, einfach nur so dann über die Krankheit hinwegzugehen, könnte man fragen. Nein, denn dahinter steckt eine ganz besondere Diagnose, eine Tiefendiagnose sozusagen. Jesus erkennt, das größte Problem des Gelähmten ist nicht, dass er nicht gut laufen kann oder gar nicht laufen kann. Das größte Problem, das er hat, ist seine Sünde. Warum ist die Sünde das größte Problem? Krankheiten sind doch schrecklich und wir wollen das auch nicht verharmlosen. Sünde trennt den Menschen von Gott. Eine Krankheit, auch eine schlimme Krankheit, kann das Leben auf dieser Erde ganz schrecklich machen, zur Hölle machen, dass man Schmerzen hat, vielleicht immer wieder. Aber so schlimm und so schrecklich es geht vorbei. Spätestens in ein paar Jahrzehnten, wenn das Leben auf dieser Erde zu Ende geht. Aber die Sünde führt zum ewigen Tod, zu einer Trennung von Gott für immer, nicht nur für ein paar Jahrzehnte. Dies geht eben nicht vorbei. Und das ist mindestens so schmerzhaft, bestimmt garantiert schmerzhafter als die schlimmste Krankheit. Und darum ist die Sünde das größte Problem von uns Menschen. Alle Krankheiten, könnte man sagen, sind nur die Spitze des Eisbergs. Das, was da drunter liegt, die Sünde, ist viel schlimmer, viel größer. Nun kann man natürlich fragen, heißt das hier, dass dieser Kranke besonders sündig ist? So dass man sagen könnte, okay, ist der irgendwie schuld daran, weil er ja so krank ist, weil der gelähmt ist? Wird er vielleicht bestraft dafür? So denken ja viele. Und ich höre das immer wieder auch, wenn Menschen krank sind, dass sie fragen, ja, war ich denn so schlecht, dass ich jetzt so krank geworden bin? Mancher klagt auch Gott an und sagt, das habe ich doch nicht verdient. Ich bin doch immer ein guter Mensch gewesen. Wir müssen unterscheiden. Einerseits stimmt es, steht in der Bibel, dass Krankheit und Tod eine Folge der Sünde ist. Gott hat ja die Welt geschaffen, steht in der ersten Buch Mose, und zwar sehr gut geschaffen. Als Gott die Welt geschaffen hat, gab es keinen Tod und keine Krankheit. Alles war gut. Und dann, leider, dann gleich zwei Kapitel weiter, die Menschen wenden sich von Gott ab, leben nicht nach Gottes Willen, und dann kommt der Tod in die Welt. Und als Vorbote des Todes die Krankheit. Und da alle Menschen Sünder sind, wir haben es in der Begrüßung gehört, wir alle, einschließlich Pfarrer, müssen wir auch alle irgendwann sterben. Und wir sind auch alle irgendwann mehr oder weniger krank. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch in der Bibel, dass eine bestimmte Krankheit nicht unbedingt oder oft nicht die Folge einer bestimmten Sünde ist. Wir können nicht erklären, warum der eine krank wird und der andere nicht vielleicht. Warum der eine früh stirbt und der andere später. Das wissen wir nicht. Die Frage bleibt offen. Und darum ist es auch völlig verfehlt, auf einen kranken Menschen zu zeigen und zu sagen, ach ja, der ist ja selber schuld. Oder wer weiß, was der aufgefressen hat. Irgendwas wird schon sein. Wie lieblos. Natürlich, es gibt auch Krankheiten, die ein Mensch selber verursacht. Wenn einer immer zu viel Alkohol trinkt, wird er irgendwann alkoholkrank. Aber viele, sehr viele Krankheiten oder Unfälle lassen sich eben nicht so erklären. Und das kann auch sehr entlastend sein für jemanden, der krank ist. Wenn es dir so geht, möchte ich dir das zusagen. Es stimmt nicht, dass du deswegen ein schlechterer Mensch bist, nur weil du krank bist. Es stimmt nicht, dass Gott dich deswegen weniger lieb hat. Im Gegenteil, Jesus hat sich ja hier mit dem Gelähmten beschäftigt. Und die anderen, die wahrscheinlich gesund waren, die so noch im Haus rumstanden, die mussten halt warten. Also, du brauchst dich wegen einer Krankheit nicht verunsichern zu lassen. Aber trotzdem, das größte Problem des Menschen bleibt eben nicht die Krankheit, sondern die Sünde. Obwohl das heute unpopulär ist, von Sünde zu reden. Wer redet schon von Sünde? Höchstens noch in der Werbung sagt der Motto, immer eine Sünde wert oder sowas. Das Interessante aber, das Problem ist ja nicht vom Tisch. In Talkshows, da legen Menschen vor Millionen von Zuschauern eine Lebensbeichte ab. Und wir merken, doch, Schuld belastet. Und wenn irgendwas schiefläuft, ob persönlich, ob in Beziehungen, ob in der Politik, immer die Frage, ja, wer ist denn schuld? Offensichtlich ist das Thema Sünde und Schuld immer noch ein ganz zentrales Thema für uns. Jesus wusste das auch schon, als er die Diagnose stellte, das Hauptproblem des Menschen ist die Sünde. Es stimmt also nicht, wenn man sagt, wie man gelegentlich bei Geburtstagen vielleicht hört, Hauptsache gesund. Nein, Hauptsache gläubig. Denn nur durch den Glauben kann es eine Heilung der Sünde geben. Und das ist das Dritte, die Heilung durch Jesus. Jesus heilt den Gelähmten. Er kann wieder gehen und die Leute staunen, haben wir noch nie gesehen. Aber die eigentliche Heilung ist ja schon vorher passiert. Jesus hat den Menschen innerlich geheilt, hat ihm die Sünden vergeben und hat damit das größte Problem gelöst, das der Mann hatte. Und das, was hier steht, dass Jesus vergibt, ist sozusagen ja fast prophetisch, weist hin darauf, dass Jesus das ja auch für alle Menschen getan hat, dass er für alle ans Kreuz gegangen ist, dass du ihm das sagen kannst, Herr, ich habe versagt und du kannst deinen Zuspruch hören, das habe ich für dich getan, getragen am Kreuz, dir sind deine Sünden vergeben. Diesen Zuspruch können wir immer wieder hören. Wir haben das zum Beispiel, wenn wir hier Abendmahl feiern, dass wir auch ganz bewusst diesen Zuspruch der Vergebung haben, ganz persönlich. Aber Jesus drängt uns Vergebung nicht auf. Also das geschieht nicht so nach dem Gießkannenprinzip, so nach dem Motto, kannst gar nichts gegen machen. Darum, nochmal Erinnerung beim Abendmahl, ich spreche hier auch nicht einfach pauschal allen die Vergebung zu, sondern ich frage vorher, ob ihr auch glaubt. Und dann sage ich, allen, die an Jesus glauben, spreche ich die Vergebung zu. Die Vergebung hängt mit dem Glauben zusammen. Ist in unserer Geschichte auch so. Da heißt es hier, als Jesus ihren Glauben sah, sprach er, deine Sünden sind dir vergeben. Nun fragt einer vielleicht, aha, wie ist denn das? Ihren Glauben? Heißt das, dass die Freunde sozusagen stellvertretend für den Gelähmten glauben? Kann man für einen anderen mitglauben? Dazu zwei Anmerkungen. Hier steht ja nicht, dass nur die Freunde glaubten. Also ich gehe davon aus, dass der Glaube des Gelähmten durchaus mitgemeint ist. Aber dass die Freunde eben hier auch mit erwähnt werden, heißt, es kann auch etwas sehr Hilfreiches sein, sozusagen für einen anderen einzutreten. Zum Beispiel, wenn ich bete für einen anderen, dass er zum Glauben kommt, kann Gott ganz viel bewegen. Aber klar ist, ohne Glaube keine Vergebung. Nicht, weil Jesus die einen liebt, die anderen nicht, sondern weil er eben möchte, dass wir auch selber Ja sagen. Wie in einer Beziehung, wo man ja auch nicht dem anderen eine Beziehung aufdrängen kann, sondern der andere, beide müssen Ja sagen. Und diese persönliche Beziehung zu Jesus, das heißt Glaube. Und nur dieser persönliche Glaube schenkt Vergebung, rettet bis in die Ewigkeit. Aber dann ganz sicher. So ist also die Vergebung hier sozusagen der erste und entscheidende Schritt zur Heilung. Und das Interessante ist, die innere Heilung, die Heilung der Seele sozusagen, sie kommt hier zuerst, bevor die äußere, die körperliche Heilung kommt. Das kann uns auch daran erinnern, dass das ja manchmal auch zusammenhängt. Unvergebene Schuld kann zum Beispiel auch krank machen. Oder wenn ich immer aggressiv bin und sauer bin auf einen anderen, das zerfrisst mich selber. Das führt zu Bitterkeit, zu Verzweiflung, manchmal auch zu körperlicher Krankheit. Darum ist der Zuspruch der Vergebung so wichtig. Oder auch die Schuld, die andere an uns, wo wir anderen uns schuldig geworden sind, das nagt ja auch an uns. Und wenn die nicht vergeben wird, wenn wir auch nicht vergeben, belastet uns das auch selber ungemein. Wie kostbar ist diese innere Heilung durch die Vergebung? Und dann kommt die äußere Heilung. Der Mann nimmt sein Bett, seine Trage und kann wieder gehen. Warum macht Jesus das? Damit die Leute sehen, dass er Vollmacht hat, Sünden zu vergeben. Und das ärgert die Leute. Ja, die sind ja nicht blöd, weil sie nämlich merken, wenn Jesus Vergebung zuspricht, dann zeigt er damit, er ist Gott. Denn, das ist richtig, nur Gott kann ja Sünden vergeben. Letztlich jedenfalls. Wir können die Sünden untereinander vergeben, wo wir untereinander schuldig geworden sind, aber so die Schuld vor Gott kann auch nur Gott selbst vergeben. Und wenn Jesus hier Vergebung zuspricht, zeigt er damit, ich bin Gott. Ich gehöre zu Gott. Das ärgert die Leute. Wer ist Jesus für uns? Ein Vorbild oder Gottes Sohn? Die Heilung ist ein Zeichen. Ein Zeichen, dass Jesus das Verhältnis mit Gott wieder in Ordnung bringt. Und nochmal, wenn du krank bist, lass dich nicht verunsichern. Und es kann ja auch ein Trost sein, auch wenn du betest und vielleicht erstmal nicht geheilt wirst, dass du wissen kannst, im Glauben an Jesus gehöre ich zu Gott. Und spätestens, wenn ich in der Ewigkeit bin, werde ich auch wieder einen gesunden Körper haben. Wir wissen nicht, wie der Körper aussehen wird, aber wir wissen, es wird keine Krankheit und keinen Tod mehr geben. Das Entscheidende ist also diese persönliche Beziehung zu Jesus Christus und dann die Erfahrung der Vergebung, dass ich ganz bei Gott sein kann. Die körperliche Heilung kommt vielleicht schon jetzt, wir dürfen auch darum beten, aber spätestens dann in der Ewigkeit. Und vielleicht kann manchmal eine Krankheit uns dann auch helfen, so wie hier in der Geschichte, uns neu auf Jesus auszurichten. Dazu zum Schluss noch eine Geschichte von Eberhard Hahn. Er war Studienleiter im Albrecht-Bengel-Haus in Tübingen, wo ich studiert habe, habe ich ihn dort kennengelernt. Er schreibt Folgendes. Einer unserer Studenten in Brasilien, Kurt, hat mir seine Geschichte erzählt. Mit Händen und Füßen hat er sich gegen den Glauben an Christus und gegen seine betenden Eltern gewehrt. Vergnügen, Freunde, Partys, damit war sein Leben erfüllt, dass ihm nichts zu fehlen schien. Auf der Rückfahrt zu seiner Bundeswehreinheit wurde er mit seinem VW aus der Kurve getragen. Er landete unter der Stoßstange eines geparkten Lastwagens. Wenn nicht zufällig zwei Kameraden vorbeigekommen wären, die ihn schwer Verletzten erkannten, hätte man ihn vielleicht nicht mehr mitgenommen. So kam er doch noch in ein Krankenhaus. Dort hat ihn Gottes Ruf getroffen. Kurt sagt, heute noch sind die Narben von diesem Zusammenprall zu sehen. Heute noch habe ich manchmal Schmerzen, aber auf diese Weise ist mir Gott begegnet. Dafür bin ich ihm unendlich dankbar. Soweit diese Geschichte. Auch Ihnen, auch dir möchte Gott, möchte Jesus begegnen. Und so sage ich, geh zum Arzt, geh zu Jesus. Lass uns beten. Danke, Jesus, dass du uns wirklich heilen kannst. Nicht nur äußerlich, auch im Herzen, auch in der Seele. Und so schenk, dass wir wirklich zu dir kommen, mit ganzem Herzen. Dass wir an dich glauben und mit dir leben und anderen dabei helfen. Amen.